Ja, liebe Hörer, eine neue Folge der Freiwilligen Filmkontrolle heute mit Marc Vetter und mir.
Hallo.
Arne Willander.
Hallo.
Ja, Sasan spricht heute nicht mit, weil wir über eine Serie sprechen, die nach einem Drehbuch von Ingmar Bergman entstanden ist. Ursprünglich ein Film von Liv Ullmann aus den 70er Jahren, richtig?
Nein, der Film ist von später. 2000.
2000?
Ja, der ist recht spät. Und der hat als Grundlage dieses Drehbuch von Ingmar Bergman, das war auch abgesprochen, aber Ingmar Bergman hat selbst entschieden, dass er das weder für Film noch ins Theater bringen möchte und hat dann Liv Ullmann die Möglichkeit gegeben, was draus zu machen. Auch mit dem Gefühl, dass er wahrscheinlich das nicht gut hinkriegen könnte.
Ja, wobei das natürlich genau das ist, was er sein Leben lang gefilmt hat.
Genau.
Nämlich die Geschichte einer Liebesaffäre, eine Ménage à trois. Nein, Ménage à trois ist es insofern natürlich nicht, als einer der drei es zunächst nicht weiß und dann nicht damit einverstanden ist, nie damit einverstanden wäre. Also es ist ein Amour fou eigentlich, weil August Wittgenstein den Ehemann, sag mal die schwedische Schauspielerin,
Frida Gustafsson, Marianne meint
wahrscheinlich. Ja, Marianne. Also Frida Gustafsson spielt Marianne und sie haben ein gemeinsames Kind.
Ja.
Und der beste Freund kommt zu Besuch, wie er schon oft zu Besuch gekommen ist. Und er hat ein geheimes Begehren für Marianne. Und umgekehrt glaubt er auch mehr als Sympathie zu erkennen, was sie zunächst bestreitet. Also er nähert sich ihr dann an. Das alles findet statt in der Wohnung des Paares in Stockholm und dann in einem Sommerhaus etwas außerhalb der Stadt. Da kreuzt sich auch wieder das Motiv des Sommerhauses mit Woody Allen und Ingmar Bergman sind beide Verehrer des Sommerhauses und viele ihrer Filme spielen zumindest teilweise in solchen Sommerhäusern und Gärten. Und hier gibt es eine Schlüsselszene, in der August Wittgenstein und Marianne, also wir einigen uns darauf, dass wir die Rollennamen nennen, also Marianne und wie heißt der Wittgenstein?
Er heißt Markus.
Markus. Markus und Marianne.
Nicht ganz so einfach sich zu merken.
Und da wird also der Freund Zeuge, wie die beiden nicht nur verliebt miteinander am See sitzen, sondern dann schließlich auch Sex haben. Und er kehrt nochmal zurück, weil er für die Schuhe der Tochter sucht und beobachtet das also. Und da wird sein Verlangen noch stärker geweckt. Und bald darauf macht er dieses Geständnis. Und sie weigert sich eine Weile. Und dann ist es so, ich will nicht allzu viel nacherzählen, das wird zu weit führen. Aber der Freund ist Filmregisseur und er möchte unbedingt Marianne besetzen in einem, na sagen wir, erotischen Film, der sehr verkünstelt in Schwarz-Weiß gedreht wird.
Susanna heißt der Film.
Das heißt Susanna. Und man kann sich das Plakat schon, man sieht dann später das Plakat, auf dem sie zu sehen ist. Und es gibt eine auffällige Szene, deren Herstellung gezeigt wird, also die Dreharbeiten zu dieser Szene, wo die Frau, wo Marianne nackt unter einem Negligé zu sehen ist. Und ihr gegenüber steht jemand, ich glaube, das wird entweder in Tschechien gedreht oder mit tschechischem Geld. Und deshalb sind also tschechische Techniker und auch Schauspieler am Set. Und da gibt es dann auch Sprachschwierigkeiten. Und das Gegenüber von Marianne wird also dann schließlich von dem Regisseur selbst gesprochen. Der steht ja also vis-à-vis. Und dadurch entsteht eine besondere besondere, auch knisternde Erotik. Man kann vielleicht darüber streiten, ob das etwas zu plakativ gemacht ist und zu lange gezeigt wird. Mhm. Also das ist natürlich eine Nacktszene, die dann wiederum später bei der Premiere des Films auch von der Tochter, die den Film eigentlich nicht sehen soll, aus dem Projektionsraum beobachtet wird. Und da begreift sie auch an dem Blick, an dem begehrlichen Blick. Und mittlerweile hat sie auch gemerkt, dass der Regisseur und ihre Frau miteinander, dass die etwas verbindet. Und schließlich gibt es dann auch eine Hotelszene. Also sie schlafen nicht sofort miteinander, aber sie schlafen dann später miteinander. Und er möchte, dass sie bei ihm einzieht, was sie für eine Weile auch macht, aber dann kehrt sie zu dem Ehemann zurück, weil es aber dann um das Sorgerecht für die Tochter geht.
Das ist eine relativ komplizierte Geschichte, in der ganz viel passiert und wo es vor allem, wie du sagtest, um so eine Ménage à trois, aber eigentlich eine Ménage à quatre geht, wo die Menschen miteinander in Beziehung stehen. Und es nicht einfach ist, das überhaupt zu filtern, wo diese Gefühle herkommen und wie sie miteinander verbunden sind. Der Film oder die Serie besteht ja eigentlich vor allem aus vielen Blicken, aus vielen Situationen, die vom Regisseur Thomas Alfredsson so aufgearbeitet wurden, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt drücken und weniger die Handlung an sich. Also es ist eine sehr atmosphärische Serie, die mit sehr vielen Details aufwartet und von vornherein versucht, eine dramatische Handlung sehr aufzufächern in ganz viele verschiedene Details.
Ja, also es sind mindestens vier Figuren, weil man muss die Tochter noch hinzunehmen und man muss eigentlich auch die Mutter Mariannes noch hinzunehmen, die da hin und wieder einhütet oder die mehr als ihr lieb ist und mehr als der Tochter lieb ist, da einhüten muss, weil Marianne am Theater arbeitet. Also das muss man auch erwähnen, dass sie eigentlich Theaterschauspielerin ist. Und auch eine gewisse Labilität oder das, ja, sie hat ein empfindliches Gleichgewicht, weil sie natürlich auch überspannt ist durch die Rollen, die sie spielt. Und die muss natürlich auch um Rollen kämpfen und um Filmrollen. Sie ist noch ziemlich jung und der Regisseur ist ziemlich jung. Und wir sehen dann in der Parallelhandlung, in der Gegenwartshandlung, sehen wir die älter gewordenen Figuren, aber nicht die Figur von August Wittgenstein, der nach dem katastrophalen Ende dieser Ehe nach Amerika gegangen ist. Aber wir sehen die älter gewordene Tochter, jetzt Mitte 40, ziemlich unglücklich, allein lebend in einer Einzimmerwohnung, das erfahren wir. Und das ehemalige Liebespaar sieht sich wieder, weil sie krank ist. Und er besucht sie und dann...
sie hat sich sogar versucht, das Leben zu nehmen.
Ja, das wird nicht nur angedeutet, sondern man sieht auch Spuren sozusagen. Aber sie bestreitet das, ne? Sie bestreitet das. Sie sei gar nicht in Lebensgefahr gewesen oder nicht lebensmüde. Und es ist aber erkennbar, dass sie psychische Schwierigkeiten hat, die kalmiert werden dadurch, dass der Alte wiederkommt. Aber nur, weil die alten Zwistigkeiten wieder aufleben und sie ihm Schuld gibt an ihrem Schicksal. Und er gibt ja auch Schuld. Er ist weniger lamoyant oder ist eigentlich zufrieden mit seinem Leben, hat aber auch nicht die Filmkarriere gemacht als Regisseur, die er sich erhofft hatte. Also man sieht, dass er ein mittlerer Regisseur ist. Er lebt noch immer in der Wohnung mit dem Kachelofen und in eine Weile kommt sie auch bei ihm unter und dann ist sie am nächsten Morgen schon wieder weg. Mhm. Und dann kommt wieder das Sommerhaus am Ende, wohin sie sich zurückgezogen hat. Und er macht ja auch Vorwürfe und wirft ja eigentlich vor, dass sie diese Liebe verleugnet hat damals.
Das wird auch deswegen alles gezeigt, was später stattfindet. Also in dem Fall sind es ja viele Jahrzehnte später, immer noch klar und deutlich ist, dass das, was da passiert ist in der Zeit, als die beiden sich kennengelernt haben, eine Art von Affäre begonnen haben, die auch so ein Hin und Her war. Also ist gar nicht so sehr klar, dass da jetzt sofort was passiert ist, sondern die umgarnen sich gegenseitig. Erst er sie mehr als andersherum. Dann am Ende will sie eher mit ihm schlafen und er hat damit Schwierigkeiten. Und das macht das Ganze eher so pikant, dass sie im Grunde versuchen, dem Ganzen zu entfliehen, aber doch irgendwo abhängig davon sind, was da passiert. Und eigentlich auch so ein bisschen die Spielfiguren sind die und sich selbst gar nicht beherrschen können. Aber am Ende ist diese Spiegelung ja, wenn man sie als ältere Menschen sieht, sehr wichtig dafür, um zu sehen, wie diese Affäre, die sie hatten, oder das, was sie hatten, diese Energie, die sie hatten, wie zerstörerisch die war, wie sie sie selbst als Personen zerstört haben, aber auch das Umfeld, in dem sie leben. Nämlich auch die Beziehung von Marianne selbst, aber auch die Beziehung zu ihrer Tochter, die nicht nur Zeugin ist, sondern auch so eine Art Vermittlungssubjekt, die zwischen der eigenen Mutter und der Affäre ihrer Mutter hin und her pendelt.
Ja, und sie hat ihm das Buch gegeben, dieses Films, wie heißt das nochmal?
Susanna. Ja, das ist ganz wichtig, weil sie ja praktisch dem David, also dem Regisseur, erst diese Geschichte auf serviert. Er war gar nicht interessiert bisher an so einem Thema. Und in dem Moment beschäftigt es ihn und dieses Buch sorgt dafür, dass es zu dem Anlass wird. Also Marianne sorgt praktisch durch dieses Buch dafür, dass er diesen Film machen möchte und Marianne auch besetzen möchte, sodass der Film spiegelt, was zwischen den beiden an Energie abläuft.
Ja, und das ist eben auch die Frage, also sie liebt dieses Buch und er lehnt es ab und hält es für kitschig und sagt, Marianne, das ist wirklich. Und in Wahrheit fasziniert ihn das zunehmend und er legt es gar nicht mehr weg und sie fasziniert ihn auch zunehmend und es gibt eben im Sommerhaus eine Szene, da sie sich schon sehr nahe gekommen sind im Schlafzimmer und genau in dem Moment ruft, glaube ich, die Mutter oder die Tochter sucht sie und steht dann plötzlich im Türrahmen oder schon an der Treppe und das ist alles sehr spannungsvoll inszeniert und die erotische Aufladung da sehr, sehr nachvollziehbar und die Nähe zwischen den beiden und wie sie allmählich ihre Ablehnung aufgibt. Später dann ist der August Wittgenstein rasend eifersüchtig und umgekehrt ist der Liebhaber David auch rasend eifersüchtig. Und um das Sorgerecht zu bekommen, möglicherweise ist das halb auch ein Vorwand, lässt sie sich noch einmal mit Wittgenstein ein und kehrt dann unmittelbar oder nach einer langen Nacht kehrt sie zum David zurück. Und dem bleibt das natürlich nicht verborgen, dass das eine Liebesnacht war. Eine ganz brutale Szene, in der sie sich dann vollkommen entblößen muss.
Genau, wo er sie auffordert, nochmal mit ihm Sex zu haben und das von vornherein auch als Möglichkeit anbietet, dass sie dann das Sorgerecht für die Tochter haben kann, wenn sie denn noch einmal mit ihm Sex hat. Was das Ganze natürlich zu so einer Situation macht, wo sie im Grunde das Opfer seines Bedürfnisses ist, noch einmal mehr oder minder Macht über sie auszuüben und die Situation irgendwie so für sich zu klären, dass er am Ende nicht der komplett Gedemütigte und Gehörnte ist.
Ja, das ist natürlich sehr ambivalent, weil sie sich erst verweigert und dann soll sie ihn küssen. Das ist also der reinste Bergmann, wie man ihn kennt aus Das Schweigen vor allem und Szenen einer Ehe. Also in Szenen einer Ehe gibt es ähnlich brutal emotional nackte Momente. Das hat also verhältnismäßig spät im Leben noch eine Reprise geschrieben, die alles noch einmal zusammenfasst. Dass er das nicht inszenieren könnte, ist schwer zu glauben. Also auf der Bühne wollte er das vielleicht nicht machen und er hatte sicher nicht mehr die Kraft, einen solchen Film zu stemmen. Also wahrscheinlich konnte er es körperlich nicht mehr machen. Sein letzter Film ist ja Sarabande von 2005. 5.
Ja, etwa. Relativ spät dann noch. Ja. Also praktisch auch eine Reprise auf Szenen einer Ehe, ne? Ja. Wo die sich wiedersehen im Alter. Das ist so eine gewisse Art von, nicht was Wiedergutmachendes, aber zumindest eine Möglichkeit, mit umzugehen, was alles. Und wenn man so will, steckt das auch ein bisschen als Impuls in dieser Geschichte, aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine sehr autobiografisch gedachte Skizze an sich, wo Ingmar Bergman sich selbst auch sehr in den Mittelpunkt rückt. Das ist unübersehbar natürlich in dieser Figur des David. Und in dem eigentlichen Skript von Bergman selbst ist die Sache auch ein bisschen anders gedacht. Dort geht es wirklich um einen Autor und Regisseur, der Bergman heißt. Da ist die Sache eigentlich klar. Und zusätzlich ist es noch so, dass er die Marianne eigentlich imaginiert. Also es ist eine Erfindung von ihm. Und das Ganze, die ganze Geschichte ist auch eine Art von verzerrtes Bild zwischen Filmhandlung und normaler Handlung, sodass das so ein bisschen wie bei Persona im Grunde auch in zwei verschiedenen Ebenen stattfindet. Das macht die Serie jetzt überhaupt nicht. Sie versucht sich komplett zu entfernen von solchen Metaspielereien und versucht eher diese psychologischen Aspekte auszuarbeiten. Also zum Beispiel wie mit der Tochter in der Situation. Wie läuft diese Liebesaffäre wirklich ab? Was bedeutet es, wenn man eigentlich immer zueinander hingezogen ist, aber doch nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll? Weil das ist ja letztendlich irgendwo auch die Grundlage dieser Serie. Was ist eigentlich sowas wie Liebesaffäre? Ist es wirklich Liebe? Ist es nur sexuelle Lust? Oder ist es noch was ganz anderes? Ist es irgendwas Dämonisches oder so? Die Düsternis und dieses Metaphysische, was bei Ingmar Bergman immer eine Rolle spielt, ist allerdings in der Serie kaum enthalten. Ich finde, sie ist sehr hell gemacht, sie ist sehr
verständlich. Ja, weil sie die 70er Jahre so hell mit Farbfiltern zeigen, genau, müssen, damit sie wie die 70er Jahre aussehen.
Es wirkt teilweise die, auch so ein bisschen
Mattlederjacken
sehr gemacht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es klug war, das Ganze so gegenzudrücken mit der Spätzeit, wo es dann in unserer heutigen Gegenwart spielt, weil es tatsächlich ästhetisch nicht so in eine Richtung bekommen, also ästhetisch nicht so zusammenkommt. Diese freundliche Sommerstimmung, die dann doch ein bisschen umschlägt und diese Abrechnung, die eigentlich als Abrechnung am Ende doch nur sehr verhalten ist. Also es sind zwei Menschen, die noch einmal alles wissen wollen, was sie da irgendwann mal gemacht haben, aber die jetzt nicht sich zerfleischen oder sowas, sondern versuchen, das irgendwie hinzubekommen.
Ja, es hat dann am Ende etwas Versöhnliches, aber es führt natürlich nirgendwo hin. Mhm. Also sind am Ende ihres Lebens, bei der Tochter weiß man nicht, wie das sich entwickelt wird. Ne? Also die hat wenig Aussichten in ihren mittleren Jahren. Auch hat nicht den Eindruck, dass sie eine Arbeit macht, die sie brennend interessiert. Ich weiß gar nicht, was eigentlich ihre Profession ist. Naja, und so endet es eben halb versöhnlich in einer skandinavischen Spätsommerstimmung, wie man es sich so vorstellt. Also es gibt so viele schwedische Momente. Liv Ullmann hat später, nachdem sie sich getrennt hat, von Bergman erzählt, dass sie Faroe verlassen musste, weil Bergman besitzergreifend war und er konnte es nicht mal ertragen, dass sie auf der Insel eine Weile irgendwo beim Bauern war oder so. Mhm. Er hatte so eine Steinarmierung um ihr Haus bauen lassen. Und als sie eines Abends zurückkam oder an manchen Abenden, stand er schon an dieser Stein, an diesem Steinzaun da, Mauer, an der Mauer und wartet auf ihn. Und da wurde ihr bewusst, dass sie da nicht bleiben konnte und ist über Nacht dann nach Norwegen zurückgegangen.
Ich habe mir natürlich schon die Frage gestellt, warum brauchen wir jetzt eine Ingmar Bergman-Serie? Warum brauchen wir eine Serie, die sich irgendwie mit einem Skript beschäftigt, was Bergman selbst nie bearbeitet hat. Thomas Alfredsson, muss man dazu sagen, hat sich schon vor 20 Jahren noch mit Ingmar Bergman selbst darum bemüht, das zu verfilmen. Und Ingmar Bergman hat damals zu ihm gesagt, tolle Idee, aber schreckliche Sache. natürlich nicht ganz klar, was er damit wirklich gemeint hat, was da wirklich für ihn das Problem war. Aber vielleicht war ihm das schon ein Graus, daraus eine Serie zu machen, in der so viele Dinge abgehandelt werden, die sehr viel mit ihm selbst zu tun haben und wo er sich selbst ja auch spiegelt als Person, die im Leben viele Dinge auch falsch gemacht hat, die sagt, dass es ja gerade besitzergreifend war, eifersüchtig. Ein wichtiger Teil der Serie ist ja auch das Gefühl der Eifersucht zwischen den einzelnen Personen, das sehr viel Raum bekommt.
Ja.
Aber gleichzeitig eben Thomas Alfredsson als schwedischer Regisseur auch eine Art Erbe von Ingmar Bergman. Aber findest du, dass er das hinbekommt? Also schafft er es, den Bergman zu erfassen oder versucht er daraus eigentlich seine eigene Geschichte?
Ja, ich glaube schon. Also der Schlüsselmoment, in dem Wittgenstein, also sind eigentlich zwei Schlüsselmomente. Einmal sind es Blicke während einer Geburtstagsfeier. Da erkennt Wittgenstein, was zwischen den beiden ist. Und dann der Schlüssel in der Tasche, den Schlüssel der fremden Wohnung. Und dann betritt er diese Wohnung und die beiden sind dort. Und das ist genau Verhängnis von Louis Malle.
Ja, stimmt.
Merkwürdigerweise. Und dann, das ist ein Film von 1992. Es ist genau so, nur dass nicht noch jemand rückwärts die Treppe runterfällt vor Schreck. Ne? Also das ist bald mal leider übertrieben. Und hier ist es ganz realistisch. Der Wittgenstein geht, während die beiden im Schlafzimmer sind, in die Küche und
leise wie eine Maus, also so, dass es nicht bemerkt wird.
Und trinkt aber ein Glas Wasser, also aus der Leitung. Lässt sich ein Glas Wasser ein und dann sehen die beiden ihn, wie er einfach im Raum steht. Mhm. Und dann sagt, oh, ich habe die Schuhe nicht ausgezogen, was in Schweden üblich ist, wie auch in manchen deutschen Haushalten. Und da wird es vollkommen abgespalten auf diese Nebensächlichkeit und die beiden sind dann halb nackt. Und er sagt, ich hab die Schuhe gar nicht ausgezogen. Also das, ich finde das alles sehr bewegend. Ich will, wenn mir die Schauspieler sind toll.
Ja,
Marianne ist immer eine sehr ungewöhnliche Besetzung. Man muss sagen, wir haben vorhin schon etwas darüber gesprochen, dass die Schauspielerin, die ältere Marianne, eine berühmte schwedische Schauspielerin ist, die in dem Liv Ullmann-Film die junge Marianne spielt.
Genau, das ist so ein bisschen der Kniff der Serie, dass man eine Schauspielerin hat, die früher die junge Marianne gespielt hat und jetzt die ältere Marianne.
Ja, aber das weiß man zunächst nicht. Ich wusste es nicht und kannte diese große, körperlich große schwedische Schauspielerin nicht, die aber das sehr, sehr, sehr gut macht. Man muss natürlich sehr, sehr gut sein, weil man fast die ganze Zeit auf der Leinwand zu sehen ist. Ne? Das gilt für den Regisseur, genau für Wittgenstein etwas weniger. Der aber auch fantastisch ist.
Ich finde auch ein bisschen, dass Marianne, also die Schauspielerin, die Marianne spielt, die schwierigste Situation zu meistern hat. Sie muss gleichzeitig immer so ein bisschen zwischen all den pendeln. Sie muss gleichzeitig verletzlich wirken. Sie muss anziehend wirken. Es geht ganz wichtig darum, auch diese schwierige Mutterrolle zu zeigen. Wie schafft sie es gleichzeitig, Mutter sein zu wollen, aber doch irgendwo Schauspielerin sein zu wollen und Schwierigkeiten zu haben, dieses Familienleben auszufüllen. Wir haben ja da auch wirklich ein Künstler-Ehepaar. Er ist Jazzmusiker, also der Wittgenstein, und sie ist Schauspielerin. Sie scheint aber auch nicht wirklich eine erfolgreiche Schauspielerin zu sein, sodass das nicht ganz einfach ist, in dieser Situation überhaupt klarzukommen mit all dem und sie sich deswegen ja auch so ein bisschen hineinsteigert in diese ganze Vorstellung jetzt, diese erotische Figur dort zu spielen in diesem Susanna-Film. Ich finde, um ehrlich zu sein, dass sie das nicht zu 100% hinbekommt. Also sie ist schon sehr auffällig in ihrer Erscheinung. Sie ist wahnsinnig ausdrucksstark. Es gibt kaum eine Szene, in der sie nicht emotional reagiert. Aber es ist sehr viel, wo sie an Ecken gelangt, wo man das Gefühl hat, das wäre zum Beispiel in Bergmann-Filmen anders gewesen. Klassischen Bergmann-Schauspielerinnen hätten diese Situation, glaube ich, anders gelöst. Aber das liegt auch an der Regie von Thomas Alfredsson, dem es ganz wichtig ist, diese Geschichte nicht philosophisch zu gestalten oder zu sehr in einer theaterhaften Form zu präsentieren, sondern sehr zeitgenössisch und teilweise sehr geisterhaft. Ne? Das sind Figuren, die so umeinander herumgeistern, was so ein bisschen auch zu seinen anderen Filmen passt. Er ist ja bekannt geworden mit So finster die Nacht, dieser Kinder-Vampir-Erzählung und hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt mit Dame König als Spion. Und ist
aber dem Remake, oder? Dem
späteren Film. Genau, es ist praktisch Film. Die Serie als neue Verfilmung. Ja. Ne? Also das ist immer noch die John le Carré-Vorlage, aber es ist tatsächlich eine neue Verfilmung. Und ist so ein bisschen baden gegangen mit Schneemann, so eine Jean Nesbø-Geschichte, die tatsächlich überhaupt nicht funktioniert hat und wo er aber auch damals über die Dreharbeiten sehr geschimpft hat. Es war eine erste größere Produktion. Da ging alles schief. Seitdem war er so ein bisschen weg vom Fenster und mit dieser Serie ist er wieder zurück. Und auch sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Also es funktioniert ästhetisch hervorragend, die Serie. Und dennoch stelle ich mir die Frage, ist diese Geschichte vielleicht eine, die nicht in die heutige Zeit passt? Ne? Ist sie einfach auf unsere heutige Zeit getrimmt? Es ist versucht worden, dieses Beziehungsgeflecht, aber auch die Macht, die ausgeübt wird, zwischen den beiden zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken, um sie in die heutige Zeit zu
bringen. Ja. Also sagen wir, es sind die 70er Jahre, die gezeigt werden. Und es ist ein Film der 70er Jahre, es ist ein Buch der 70er Jahre, es ist der Bergmann der 70er Jahre. Nicht der 45er, 50er, 60er Jahre, sondern der 70er. Und allein die ästhetischen Kniffe oder die Ausstattungstricks, die man benötigt, um die 70er Jahre zu zeigen, das alles erkennt man hier. Und zwar nahezu auf Anhieb, wenn man das Orange sieht. Und das Interieur hat man sofort die 70er Jahre. Und dann vielleicht ist die Schere, ich finde es immer, finde es unbefriedigend, wenn 35 Jahre überbrückt werden müssen. Ja. Das funktioniert nie so richtig. Und man identifiziert die älteren Schauspieler nicht mit den jüngeren. Aber nun, so ist das Drehbuch angelegt oder so hat Alfredsson das inszeniert. Man weiß auch nicht genau, wer daran gearbeitet hat und wie lange das dauerte, bis man sich dann einig war, was man eigentlich machen will, ne? Statt eines Films eine Serie zu drehen. Aber kurzum, welche Bewertung würdest du vorschlagen?
Also für mich ist es eine 3,5-Sterne-Serie. Ganz einfach deswegen, weil sie erstmal sehr gelungen ist, sehr atmosphärisch, weil man dieser Geschichte auch gerne folgt, weil sie einen berührt. Also mich hat sie wirklich emotional sehr mitgenommen teilweise. Aber es gibt kleine Schattendinge, die mich so ein bisschen beschäftigt haben. Und das ist vor allem die Frage, wie sehr Bergmann ist das jetzt? Und wie sehr ist das unsere heutige Zeit? Und der Versuch, eine Geschichte zu nehmen, die vielleicht ein bisschen zu sehr ausufert, ein bisschen zu sehr auch zu sehr verlangt von den Zuschauern, zu verstehen, was da so drinsteckt an Machtdynamiken, an psychologischen Hintergründen. Und das, also zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass die Tochterfigur sehr viel mehr in den Mittelpunkt rückt, als sie es am Ende ist, weil sie ja sozusagen eine Zeugenfigur ist, weil sie diese Urszene dort erlebt, die eigentlich normalerweise völlig anders abläuft, wo sie dadurch aber versteht, dass im Grunde ihre Mutter schon auf einer ganz anderen Ebene ist, als sie das erwarten würde. All das ist nicht unbedingt perfekt gelöst, aber eben trotzdem sehr sehenswert gemacht. Also die Serie lebt sehr stark von der sehr guten Inszenierung und ihren sehr ausdrucksstarken Schauspielern.
Ja, und ist sehr sinnlich. Das soll man nicht verschweigen.
Größtenteils ja.
Da gibt es bestimmt eine Warnung vorher, da gibt es Beate nicht.
Nein, ich glaube nicht, aber findest du, dass das zu stark erotisch aufgeladen? Also ich fand tatsächlich sehr überraschend, diese eine Szene, wo Marianne dann nochmal Sex hat oder gezwungen wird zum Sex. Vorher sind die erotischen Szenen tatsächlich sehr subtil gemacht und sehr andeutend. Ja. Und in der Szene, also die findet in einem Auto statt, sieht man dann plötzlich, wie sie ihm masturbiert. Und man sieht tatsächlich seinen Geschlechtsteil da auch in der Situation. Das hat mich sehr überrascht, weil das ein Bruch eigentlich war mit der vorigen erotischen Inszenierung. Vielleicht ging es aber auch darum zu zeigen, wie gewalttätig dieser Akt eigentlich ist.
Wir enden also auf dieser heiteren Note. Ich sage 4 Sterne. Vielen Dank, Marc.
Vielen Dank.
Bei Arte. Faceless. Und wir hören uns demnächst wieder. Dankeschön.
Dankeschön.